ich kann heute Morgen nicht auf alle Einstellungen der Ehe, also bezüglich der Ehe eingehen. Das will ich auch gar nicht. Und ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden, so eine Art Verteidigungsrede für die Ehe zu halten. Also ich könnte Statistiken anführen, die zeigen, dass die Ehe gar nicht so schlecht ist, wie man vielleicht gegenwärtig über sie denkt. Ich könnte persönliche Erfahrungen und Tipps weitergeben, wie man eine Ehe lebendig halten kann. Ich könnte darauf hinweisen, dass die Ehe auch an sich ganz gut ist, Gesundheit fördert für Kinder, für mögliche Kinder, das beste Umfeld darstellt und letztlich sogar wirtschaftlich das Beste ist, was man machen kann. All das stimmt, ist aber nicht mein Thema und das will ich heute nicht machen, sondern ich möchte eine einzige Sache mit euch machen. Ich möchte einen Text mit euch ansehen, einen Bibeltext zum Thema Ehe, der, würde ich vermuten, sogar Widerspruch bei dir hervorrufen könnte. Denn dieser Text hat es in sich, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Text die Schönheit, die Idee, die Gott hinter der Ehe hat, hervorbringt. Und ich hoffe, dass etwas davon heute rüberkommen kann, von der Schönheit der Idee Ehe, von dem, was Gott sich dabei gedacht hat. Ich habe dabei drei Grundannahmen im Hinterkopf und die sind wichtig. Meine erste Grundannahme ist ganz allgemein, es gibt einen Gott. Und vielleicht steigst du da schon aus, dass du sagst, nö, glaube ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann würde ich dich bitten, zumindest für die nächsten Minuten, wo ich darüber rede, zumindest so zu tun, als würdest du diese Grundannahme mit mir teilen, dass es einen Gott gibt. Das zweite ist, ich gehe davon aus, dass Gott uns Menschen geschaffen hat und deswegen auch die Ehe geschaffen hat. Es war also seine Idee. Diese Idee, lebenslang eine exklusive Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Das hat Gott sich ausgedacht. Das ist meine zweite Grundannahme. Und das dritte ist, Gott möchte per se das Beste für uns Menschen und dazu gehört auch die Ehe. Und wie gesagt, ich lade dich ein, diese drei Grundannahmen mit mir zu teilen und ich hoffe, dass das, was ich über diesen Text sage, das, was der Text selber zu dir sagt, dazu beiträgt, dass wir etwas besser verstehen, dass es einen Gott gibt, dass er sich etwas sehr, sehr Gutes für uns ausgedacht hat. Und ja, wir davon hoffentlich ein bisschen mit unserem Ehepartner, sofern denn schon vorhanden, wenn nicht, dann später, auch umsetzen wollen. Noch was vorweg, und das ist das letzte vorweg, dann kommt Mareike und liest uns den Text. Ich bin verheiratet mit Christina, die meisten von euch wissen das, ich halte diese Predigt, aber das heißt nicht, dass ich da nichts mehr zu lernen hätte. Ich halte das nicht als einer, der das schon alles unter den Füßen hat und alles perfekt wäre, nein. Wir als Ehepaar sind nach wie vor am Lernen. Wir haben gute Tage, in denen könnten wir ein Loblied auf die Ehe und auf uns anstimmen. Und es gibt auch andere Tage, schlechte Tage, wo wir uns fragen, wie das alles funktionieren soll. So viel mal einfach als Vorrede. Nicht, dass ihr denkt, hier der vorne, der da redet, der hat's drauf. Überhaupt nicht. Ich bin genauso Lernender und die Vorbereitung zu diesem Thema hat mir schon sehr viel gegeben. Und ich hoffe, dass meine Frau auch bezeugen kann, dass ich davon irgendwas umsetzen werde. In diesem Sinne, Mareike, komm nach vorne und lies uns bitte den Predigttext.
Und zwar steht der Predigttext für heute im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 21 bis 33 und ihr könnt gerne mitlesen. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen.
Diesen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, der steht im Epheserbrief, und dieser Epheserbrief ist von Paulus geschrieben, ungefähr 60 nach Christus, aus einer Gefangenschaft, wahrscheinlich Rom, wir wissen es nicht ganz genau. Dieser Brief richtete sich an die Gemeinde in Ephesus zuerst, aber war so intendiert, dass die Gemeinde diesen Brief dann auch weitergab an andere Gemeinden, dass die den auch lesen konnten und wussten, was da drin steht. Und das ist ein sehr besonderer Brief, denn wenn man da reinliest, und ich kann das echt empfehlen, der Epheserbrief ist wirklich, wirklich besonders, der ist sehr dicht an Theologie und Praxis. Und deswegen hat jemand mal über den Epheserbrief gesagt, wenn es etwas gegeben, also wenn es jemals so eine Art Benutzerhandbuch für den christlichen Glauben gegeben hätte, wäre es der Epheserbrief geworden. Und Paulus hat so eine typische Zweiteilung. In der ersten Hälfte des Briefes geht es wirklich ums Evangelium, um Theologie, um Gott, um das, was er getan hat. Und in der zweiten Hälfte geht es dann um das, was das für uns bedeutet, also was das sozusagen für Folgen hat, wie wir leben sollen, also quasi um die Anwendung oder die Praxis. Und ein Kerngedanke im Epheserbrief ist, wenn es um die Praxis geht, dass Paulus sagt, wir als diejenigen, die Jesus glauben, dem Evangelium glauben, sollen uns in die von Gott gegebenen Ordnungen einfügen. Und das muss ich erklären. Was meine ich damit? Dazu brauche ich wieder meine Zeichentafel hier. Und zwar hat Gott in der Schöpfung Ordnungen geschaffen, Ordnungen, die für uns Menschen wichtig sind, ja, die eigentlich zu unserem Leben dazugehören und im Übrigen kulturübergreifend. Das ist gar nicht in erster Linie jetzt nur christlich oder so, sondern das findet man in allen Kulturen weltweit. Und zwar gibt es Ordnung oder man könnte auch sagen Zuordnung, und die haben immer etwas damit zu tun, dass etwas übergeordnet ist und etwas untergeordnet ist. Und das möchte ich euch mal versuchen deutlich zu machen. Es gibt nicht so viele grundlegende Ordnungen. Das eine ist, da befinden wir uns alle drin, das ist die Ordnung des Staates, also Deutschland oder was auch immer. Und dann gibt es die Zuordnung des Bürgers, also die wir dazugehören. So, wo Paulus sich zum Beispiel damit auseinandersetzt, ist Römer 13, so eine Kardinalstelle, ja, und er sagt, wir sollen uns dem Staat in einer guten Art und Weise unterordnen, aber es ist wie in allen Ordnungen, der Staat hat eine Aufgabe, und das sagt Paulus auch, nämlich die Gutes tun, zu belohnen und sozusagen Leben zu ermöglichen, Ordnung zu geben. Also die Aufgabe des Staates ist, Leben zu fördern. Und die Aufgabe der Bürger ist, sich dem unterzuordnen, also sozusagen die richtige Haltung dazu einzunehmen. Und dann geht das weiter runter. Es gibt eine weitere Ordnung, die kam im Neuen Testament so gesehen. Vorher war es das Volk Gottes. Das ist letztlich in dem Fall Christus als das Haupt. Und dann gibt es die Gemeinde. So, da kommen wir gleich noch drauf. Aber was es eben auch gibt, also davon abgeleitet, ist es die Gemeindeleitung. Ich schreibe das mal daneben. Und die Gemeindeglieder. Und auch da heißt es, die Gemeindeglieder sollen sich der Gemeindeleitung unterordnen, die hat aber wiederum die Aufgabe, Leben zu fördern, zu schützen und so weiter. Also es gibt die Ordnung des Staates, es gibt die sogenannte Kirchenordnung, und dann geht es weiter und da wird es zentral, also dann gibt es noch die Wirtschaftsordnung, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, auch das wird im Epheserbrief verhandelt, damals mit Sklavenherren, das war so das Typische, aber Sklaven waren mehr wie Arbeitnehmer heute, das schreibe ich jetzt nicht auf. Und dann kommt es zu dem, wo wir sagen, das ist so die Kernzuordnung, wie wir sie auch erleben, das ist nämlich die Familie. So, und in der Familie ist es so, dass wir da einmal Eltern-Kinder haben, und da ist die Zuordnung Gottes so, dass die Kinder den Eltern gehorchen sollen und die Eltern sollen dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, dass sie ins Leben hineinkommen, dass sie lebensfähig werden Und das ist, das wissen wir alle, eine Liebesbeziehung in der Regel oder sollte so sein. Allerdings, weil das manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn Kinder in die Pubertät kommen oder manchmal auch davor mit der Liebesbeziehung, brauchen die Eltern ein stärkeres Mandat, um auch durchsetzen zu können, dass Leben gefördert wird. Sie brauchen also mehr Macht, mehr Autorität. Und deswegen brauchen Eltern das Recht, auch Strafe auszuüben. Sonst geht das nicht, sonst funktioniert das nicht. Das ist übrigens hier beim Staat noch viel stärker. Paulus sagt, dem Staat ist das Schwert gegeben, damit er durchsetzen kann, was letztlich gut ist. Das ist die Aufgabe. Jetzt gibt es aber in der Familie eine weitere Zuordnung. Und das haben wir gerade gelesen. Das ist der Mann, Mann mit einem N, und die Frau. Und das Interessante, aber vielleicht gar nicht Verwunderliche ist, auch dort gibt es eine Zuordnung. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll die Frau fördern, dass sie aufblüht, Leben kommt. So, das ist Gottes Grundidee. Und woher hat er die? Die kommt nicht von irgendwo, sondern letztlich entspricht das vor allen Dingen dieses hier ihm selber. Denn in der Trinität, in Gott selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist, finden wir ebenfalls eine Zuordnung. Und das mag uns vielleicht verwundern. Die Trinität, Gott selber, ist Liebe in Person, also quasi 100% Liebe. Da ist nichts irgendwie anderes drin. Und trotzdem finden wir eine Überordnung und Unterordnung. Und wir lesen das zum Beispiel im Korintherbrief, wo es dann heißt, dass am Ende der Zeit, wenn sozusagen alles vollendet ist, Christus dem Vater alles zu Füßen legen wird und sich ihm selber unterordnen wird. Das ist sozusagen das, was wir dort lesen. Und wir finden das auch bei Jesus, dass er sich bewusst dem Vater untergeordnet hat. Und es war nie irgendwie von Unterdrückung oder sowas die Rede, sondern es gehörte sozusagen zur Liebe. Jetzt gibt es eine Sache bei dieser Ordnung, die nicht ganz unwichtig ist. Hier ist viel, ich sag mal, muss viel Macht sein, damit der Staat das durchsetzen kann. Hier in der Kirche sollte das nicht unbedingt der Fall sein, aber manchmal braucht es auch Autorität, dass die Leitung auch wirklich leiten kann. Hier haben wir ebenfalls gesehen, braucht es auch eine gewisse Autorität der Eltern, sonst funktioniert das nicht. Aber hier bei der Ehe ist das ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, da läuft das nicht mit Macht, sondern da soll es mit purer Freiwilligkeit laufen, mit einer freiwilligen Zuordnung der Ehepartner beziehungsweise mit einer freiwilligen Verantwortungsübernahme. Und warum? Weil hier in der Ehe, das ist quasi die erste Ordnung, die Gott geschaffen hat und die ist mit etwas sehr Besonderem belegt. Und das ist mir wichtig, dass wir das heute Morgen als erstes verstehen. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er den Menschen als Mann und Frau geschaffen und er hat von Anfang an gesagt, dass Mann und Frau in der Ehe das Beste, und jetzt kommt's, das beste Abbild davon sind, wie er in der Trinität sich liebt. Also wir Menschen, das hatten wir neulich in der Predigtreihe, sind alle Bilder Gottes. Wir sollen Gott widerspiegeln, wir sollen ihn anbeten. Aber der Mensch als Mann und Frau in dem Miteinander in der Ehe ist das, was Gott offensichtlich, die beste Idee, die Gott hatte, von dem Abbild dessen, wie Gott sich selber liebt. Und so hat der Mann und Frau geschaffen. Wir lesen das in Genesis, direkt am Anfang, 1. Buch Mose 26, 28, ich lese das. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über die Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel und so weiter und so fort. Und macht einfach noch mehr Menschen. Das war eine super Idee. Und letztlich repräsentiert, zeigt Liebe in diesem engsten Miteinander von Mann und Frau. Und letztlich aus dieser Kernzuordnung ergibt sich alles andere. Familie, letztlich dann Staat und neutestamentlich auch die Gemeinde. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, Die Idee Gottes für Ehe von Anfang an war die, dass wir seine Liebe widerspiegeln, dass wir erkennen können oder dass Leute erkennen können an unserem Miteinander, wie Gott liebt. Und das ist kein Widerspruch zu einer Unterordnung oder Überordnung, im Gegenteil, sondern gerade darin wird das sichtbar. Und ich möchte vielleicht mal einen Moment innehalten an diesem Punkt, denn ich möchte dich mal fragen, was war bisher deine Idee von Ehe? Also wenn du darüber nachgedacht hast, was soll Ehe? Warum Ehe? Was war sozusagen der primäre Punkt, das höchste der Gefühle, wenn man so will? Dir Sicherheit zu geben? Dir Sex zu erlauben? Dich glücklich zu machen? Deine Bedürfnisse zu befriedigen? Den Rahmen für eure Kinder zu schaffen? Was auch immer. Ich möchte dir heute vorschlagen, umzudenken und die höchste Berufung deiner Ehe, jetzt, sofern vorhanden oder in Zukunft, darin zu sehen, dass ihr als Ehepartner Gottes Liebe widerspiegelt. Dass ihr quasi das Abbild, was sowieso jeder von uns ist, wenn man so will, noch ein wenig vervollständigt darin, dass ihr zu zweit miteinander Gott widerspiegelt. Und das Coole ist, wenn wir das lesen am Anfang der Bibel, es war so, Adam und Eva, das erste Ehepaar, bildeten Gott in diesem Miteinander vollkommen ab. Da gab es nichts, was zwischen ihnen war. Sie schämten sich nicht, sie waren nackt voreinander und so weiter und so fort. All diese Symbolik deutet an, da war nichts, was zwischen ihnen stand. Es war eine perfekte Beziehung, die Gott selber perfekt abgebildet hat. Aber dann kam es, und das ist das Riesenproblem bis heute, eine Sache, die an der Tragik in ihrer Auswirkung kaum zu übertreffen ist, der Sündenfall. Im Kern das, dass der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott. Der Mensch war eigentlich mit seiner Zuordnung, mit seiner Unterordnung zu Gott nicht mehr zufrieden. Vielleicht habt ihr das im Kopf, vielleicht habt ihr es gelesen, die Schlange, die kommt und sagt, Eva, pass mal auf. Ja, Gott, der will euch ja nur was Böses. Der möchte ja nicht, dass ihr so seid wie er. Der möchte euch knechten, der möchte euch unten halten. Aber wenn du mir gehorchst und mir folgst und diese tolle Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott und dann hat Gott verschissen, also Entschuldigung, aber verloren. Dann geht's dir viel, viel besser. Und Eva nimmt die Frucht und sie gibt Adam davon und Adam, ohne nachzudenken, wahrscheinlich war er so betört von der Schönheit seiner Frau oder ich weiß es nicht, nimmt diese Frucht, isst genauso, macht sich komplett mitschuldig. Und was das im Kern bedeutete, ist Auflehnung gegen Gott. Der Mensch hat diese Haltung verloren oder hat sie bewusst aufgegeben, die Haltung des Vertrauens, der Liebe und des Gehorsams Gott gegenüber. Er rebellierte gegen Gott, er wollte sich nicht mehr unterordnen und die Segnungen Gottes entgegennehmen, sondern er wollte selber an erster Stelle stehen. Der Mensch wollte alles und verlor alles durch diesen Sündenfall. Und damit zerbrach viel von diesem Abbild, von diesem Ebenbild Gottes und auch von diesem Abbild in der Ehe. Nicht nur jeder Mensch individuell, sondern auch in der Ehe. Und wir lesen das sofort, dass Scham Einzug hielt, dass der Mensch plötzlich diese intime Vertrautheit verloren hat. Da war plötzlich was zwischen Mann und Frau. Die kamen nicht mehr so richtig zueinander, Entschuldigung. Also da ist definitiv viel, viel verloren gegangen. Und ich glaube, die Folge bis heute ist so, dass in vielen Ehen wir nicht das perfekte Abbild von Gott und seiner Liebe sehen, sondern ich sage es mal so, in vielen Ehen sehen wir das perfekte Abbild der Hölle. Manche Ehe fühlt sich nicht nach Himmel an, sondern nach Hölle. Vielleicht nicht nach den ersten 3 Wochen nach der Hochzeit, aber vielleicht nach 2, 3 Jahren. Und das ist definitiv eine Folge des Sündenfalls. Und ich glaube, das ist etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir über Ehe nachdenken. Für alle frisch Verheirateten, frisch Verliebten, wie auch immer, hört es euch einfach an und später, wenn ihr da hinkommt, habt ihr es schon mal gehört. Ich will euch ja nicht was versauen. Aber es ist so. Wenn man eine Zeit lang mit jemandem zusammen war, und ich glaube 5 Wochen nach der Hochzeit spätestens, ja, merkt man plötzlich, Moment, da sind 2 Sünder, die jetzt ihr Leben zusammen verbringen sollen. Und das Kernproblem all unserer Eheprobleme, und ich sage das ganz bewusst so, ist nicht, weil wir in der Kindheit irgendwie falsch geprägt worden sind, weil uns irgendwas zugestoßen sind. Das kann alles unser schlechtes Verhalten befeuern, keine Frage. Und manchmal brauchen wir da Hilfe, auch therapeutische Hilfe. Aber das Kernproblem all unserer Probleme in der Ehe, all unserer Streitigkeiten von Missbrauch, von Versteckspielen und was weiß ich nicht alles, was noch so in den Ehen vorkommt, ist im Kern das, dass wir Sünder sind, dass wir in Rebellion gegen Gott leben, dass wir uns aufgelehnt haben gegen unseren Schöpfer und dass wir nicht in der Zuordnung mehr leben wollen und vor allen Dingen da nicht glücklich drin sein wollen. Selbstsüchtiges, zerstörerisches Verhalten, das kommt aus unserem Herzen heraus. Und dieses Herz ist so programmiert seit dem Sündenfall, dass wir selber Gott sein wollen und uns nicht mehr Gott unterordnen wollen. Und ich habe es schon gesagt, manchmal kann eine Ehetherapie total hilfreich sein. Und wenn du vielleicht da bist und denkst, das wäre hilfreich, nimm Hilfe in Anspruch. Es gibt so viele gute Sachen, um Ehe wirklich auch einen Schritt weiter zu bringen. Aber jede Therapie, die das Problem nicht an der Wurzel packt, und das ist unsere Sünde, das ist unsere Selbstsucht, unser Ausgerichtetsein auf uns und dass wir immer Gott spielen wollen, die greift zu kurz und sie wird keine Ehe wiederbeleben können, definitiv nicht. Jetzt komme ich zur guten Nachricht. Es gibt nämlich eine gute Nachricht. Das ist so, wir leben auch nach wie vor mit den Folgen des Sündenfalls und das werden wir auch. Aber Gott hat sowohl für unsere persönliche Rebellion gegen ihn und die Schuld, die daraus folgt, als auch für unsere Ehen einen Ausweg geschaffen. Und dieser Ausweg ist interessanterweise sehr ähnlich oder gleich. Für unsere persönliche Rebellion hat er Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Er hat ihn das perfekte Leben leben lassen, was wir nicht hätten leben können. Er hat ihn den Tod sterben lassen, den wir nicht hätten sterben können, beziehungsweise den wir hätten sterben müssen. Und er hat uns ewiges Leben durch ihn gegeben. Er hat uns, wie Paulus sagt, wieder mit dem Vater versöhnt. Und das Interessante, wir haben es gerade in dem Text gelesen, dass offensichtlich Paulus und damit Gott der Ansicht ist, dass der Weg zu einer glücklichen, zu einer wieder versöhnten Ehe kein anderer ist. Der Weg ist derselbe, nämlich dass Christus uns miteinander versöhnt, so wie er uns mit Gott versöhnt hat. Und das ist so cool, Leute, weil ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen habt, Ehe oder sei es von euren Eltern oder vielleicht auch die persönliche Ehe, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für jede Ehe. Es gibt Hoffnung, dass eine Ehe erneuert werden kann. Sie wird wahrscheinlich nicht der Himmel auf Erden werden, ja. Aber es ist so viel möglich durch die Versöhnung, die Christus erwirkt hat. Und da, wo eine Ehe die Hölle auf Erden gewesen ist, ja, da kann sie ein Stück Himmel auf Erden werden. Und vor allen Dingen kann sie ein Zeugnis für die Kraft Jesu Christi werden, für die Vergebungskraft, für die Versöhnungskraft. Und mit der Hoffnung halte ich diese Predigt, dass wir das im Hinterkopf behalten. Es gibt Hoffnung. Und Paulus sagt hier, und das ist das Nächste, was ich uns mitgeben möchte, das Vorbild für die Ehe in der jetzigen Zeit, in der wir leben, nach dem Sündenfall, ist Christus und die Gemeinde. Das Vorbild für unsere Ehe ist das Verhältnis von Christus zur Gemeinde. Und wir sehen das in dem Text. Paulus nimmt sowohl für die Frauen als auch für die Männer Christus als Vorbild und sagt Folgendes in Vers 24. Wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und dann in Vers 25, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es ist quasi Standard bei Hochzeiten, wenn man diesen Text nimmt, der wird meistens vermieden, weil diese Unterordnung mit Frauen, so, das ist irgendwie gesellschaftlich nicht so passend für uns. Aber wenn es doch dahin kommt, hat man ziemlich sicher definitiv Diskussionen darüber, das geht doch gar nicht und warum und was soll das und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie viele Verse Paulus auf die Frauen verwendet und wie viele Verse Paulus auf die Männer verwendet. Deutlich mehr Verse auf die Männer verwendet und ich würde mal sagen, von der Herausforderung durchaus vergleichbar. Und deswegen, weil Paulus viel, viel mehr Zeit und Verse auf die Männer verwendet, will ich das jetzt auch mal. Ihr Frauen müsst jetzt nicht nach Hause gehen, ihr dürft weiter zuhören. Aber ich spreche jetzt mal in erster Linie zu uns Männern. Wie hat Christus denn die Gemeinde geliebt? Wenn wir doch unsere Frauen so lieben sollen oder unsere zukünftige Frau so lieben sollen wie Christus die Gemeinde, wie hat Christus denn die Gemeinde geliebt? Das lesen wir hier im Text. Paulus lässt uns ja nicht im Unklaren darüber. Das Erste ist, er hat seinen Vater verlassen, den Himmel, um seine Braut zu gewinnen. Vers 31 heißt es deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, ich wiederhole es nochmal, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Christus hat sich aufgemacht, er hat die Initiative ergriffen. Er wollte seine Braut gewinnen. Er wollte sie befreien aus den Fängen des Bösen. Wir lesen das bei Johannes im ersten Johannesbrief, dass es heißt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Christus hat sich aufgemacht, er hat etwas aufgegeben, er hat den Himmel verlassen, er hat seine Stellung verlassen. Warum? Und ich bitte euch, das nicht mal so eben beiseite zu nehmen, ja, ist doch normal. Weil er dich gewinnen wollte, weil er mich gewinnen wollte, weil er seine Braut gewinnen wollte. Seine Braut aus allen Völkern der Welt sammelt er sich ein Volk, seine Braut. Er wollte sie gewinnen. Er ist mit vollem Risiko rausgegangen, um es mal so zu sagen, um seine Braut zu gewinnen. Und jetzt kommt die Anwendung. Wisst ihr, ich glaube, liebe Männer, ich kenne Ehen, die daran zu Bruch gegangen sind, dass der Mann äußerlich und innerlich nie Vater und Mutter verlassen hat, um seine Frau zu gewinnen, eine eigene Familie zu gründen und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Er hat nie die Initiative ergriffen und damit das Risiko auf sich genommen, seine Braut, ich sage es jetzt mal bewusst, zu erobern. Der Mann bleibt lieber in den sicheren Gefilden von Mama und wenn vorhanden auch noch Papa. Und die eigene Frau darf dann gerne Teil dessen werden. Sie darf gerne mit dazukommen. Und dann gibt es diese Geschichten, diese ominöse Schwiegermutter im Hintergrund, unter der die Frau steht und sie kann ihr nie was recht machen. Immer ist sie nicht gut genug für ihren Sohn. Und wenn es Beziehungsprobleme gibt, nicht selten, dann sitzt der Herr Sohnemann ganz schnell wieder bei Mama am Küchentisch und heult sich aus. Das ist nicht verlassen von Vater und Mutter, um seine Frau zu gewinnen. Man kann das sofort falsch verstehen, was ich jetzt sage. Ich habe überhaupt nichts gegen ein super gutes Verhältnis mit den Eltern und den Schwiegereltern. Im Gegenteil, das ist perfekt, das ist super. Dazu mache ich ganz, ganz viel Mut. Aber wenn wir Männer nicht bereit sind, initiativ zu werden, Verantwortung zu übernehmen, ich sage es mal bewusst, den Hintern hochzukriegen und unsere Frauen für uns gewinnen zu wollen, dann lieben wir nicht wie Christus. Er wurde initiativ. Er hat alles riskiert, um uns zu gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite, er hat sein Leben für sie hingegeben. Steht direkt Vers 25 und 26. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Jesus hat sein Leben aufgegeben, ja sogar hergegeben am Kreuz. Klar, das ist jetzt nicht das Vorbild, dass wir Männer alle sterben, weil damit wäre die Ehe zu einem Ende gekommen. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt dabei ist der, dass wir dennoch bereit sind, das aufzugeben, was unser Leben ausmacht. Meine vermeintlichen Rechte, meine Freiheit, meine Entscheidungsfreiheit, meine Zeit, meine Energie, meine Aufmerksamkeit, meine Hobbys, meine Entscheidungsgewalt, wie ich das Geld ausgebe und so weiter und so fort. Ein befreundeter Pastor von mir, der hat mal versucht durchzubuchstabieren, was das bedeutet, wenn man Jesus nachfolgt, was das sozusagen im Kern will. Und er hat eine Frage gestellt, die fand ich ganz interessant. Wie kann ich denn wissen, ob ich bereit wäre, wenn es darauf ankäme, mein Leben für Jesus aufzugeben, eventuell wirklich mit dem Tod aufzugeben? Und seine Antwort war, Ganz ehrlich, so schreibt er, ich glaube, man kann es vorher nicht wissen. Aber wir können unsere Bereitschaft daran ablesen, was wir bereit sind, jetzt sein zu lassen oder aufzugeben. Und ich dachte, vieles von dem, was er genannt hat, passt super, auch hier für dieses Thema für die Ehe. Und ich habe es einfach mal ein bisschen adaptiert. Wenn du nicht bereit bist, deine Lieblingssendung im Fernsehen zu verpassen, um dich stattdessen mit deiner Frau zu unterhalten und ihr zuzuhören, bist du nicht bereit, dein Leben für sie aufzugeben. Ich hoffe, dass euch manche von diesen Aussagen so richtig kitzeln. Das ist meine Absicht. Wenn du grundsätzlich nicht bereit bist, morgens früh mit ihr aufzustehen, um ihr beim Frühstück machen zu helfen, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht dein Leben für sie hingibst. Wenn du nicht bereit bist, sie in ihrer Andersartigkeit wahrzunehmen und sie verstehen zu wollen, ob das immer gelingt, ist eine andere Sache, aber wollen, sondern immer nur willst, dass sie dich versteht, gibst du dein Leben nicht für sie auf. Wenn du nicht bereit bist, dein Geld, deine Zeit, deinen Urlaub für ihre Bedürfnisse, für ihre Interessen und für ihr Wohlergehen auszugeben, kannst du dir sicher sein, dass du dein Leben nicht für sie hingibst. Wenn du nicht bereit bist, deine Karriereabsichten hinten anzustellen für mehr gemeinsame Zeit oder für nötige Unterstützung deiner Frau, dann kannst du sicher sein, dass du nicht bereit bist, dein Leben für sie zu geben. Und wenn du nicht bereit bist, auf deinen Fußballabend mit deinen Kumpels zu verzichten und stattdessen auf deine schreienden, kranken Kinder aufzupassen, damit deine Frau mal frei hat und etwas für sich oder mit Freunden machen kann, dann liebst du sie nicht wie Jesus. Ich vermute, wir verstehen, oder? Es geht nicht darum, dass man das abhaken kann, sondern es geht um die Haltung dahinter. Jesus hat sein Leben aufgegeben für uns und das ist das Vorbild für uns Männer, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Es gibt noch etwas. Jesus hat so geliebt, er wollte sie, die eine und nicht die vielen. In Vers 26 heißt es, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Jesus ist gekommen, und ich habe es schon gesagt, um sich aus vielen Völkern das eine Volk zu erwählen, die Braut, der er treu ist, die er nie verlässt, zu der er steht, auch wenn sie untreu ist. Und jetzt mal Hand aufs Herz für diejenigen von uns, die Jesus folgen. Wie oft bist du Jesus untreu geworden? Wer ist Jesus untreu geworden? Ich definitiv. Und wie krass cool ist es, dass unser Bräutigam uns nicht untreu wird, sondern in Treue zu uns steht. So liebt Jesus, so liebt Jesus. Und das ist genau der Punkt. Liebe ist exklusiv. Jesus hat sich nicht mehrere Gemeinden und mehrere Völker erworben, hätte er machen können theoretisch, sondern das eine Volk, die eine Braut. Heute scheint es modern zu sein, den Partner mal zu wechseln oder mehrere Partner gleichzeitig zu haben. Aber ehrlich, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat vielleicht was mit Abwechslung oder Erotik oder der Lust am Verbotenen zu tun. Aber das ist keine Liebe. Liebe ist exklusiv und Liebe legt sich fest. Liebe legt sich fest. Liebe sagt das eine große Ja. Und damit sagt die Liebe gleichzeitig ganz viele kleine und große Neins zu allen anderen. So ist Liebe. So ist Liebe. Liebst du so? Liebst du deine Frau so? Jesus hat so geliebt und Jesus liebt so. Das nächste, Jesus entwickelt seine Braut zur vollen Schönheit. Wir haben das gelesen, er ist dabei, sie zu heiligen, er hat sie geheiligt, er ist daran, sie ohne Runzeln und Flecken und wie es da alles heißt, vor sich zu stellen. Es ist eine makellose, schöne Braut. Nicht, dass Jesus irgendwie so ein Supermodel Spleen hätte oder so, sondern dahinter verbirgt sich, dass er sie ähnlich macht zu Gott, dass er sie befreit, heiligt, heilt und wieder ganz macht. Und ich sage es jetzt mal in der Männersprache, auch wenn ich weiß, dass alle Frauen, die zuhören, keinen Bock haben, ein Projekt sein zu wollen. Deswegen überhört es mal. Aber für uns Männer ist das manchmal ganz hilfreich. Jesus hat ein Schönheitsprojekt, an dem er emsig arbeitet, dich und mich und alle Nachfolger von ihm zu heiligen. Das ist sein lebenslanges Schönheitsprojekt. Und wenn du geheiratet hast, wenn du verheiratet bist, dann ist deine Frau dein persönliches lebenslanges Schönheitsprojekt. Wie geil ist das? Deine Frau ist dein persönliches Schönheitsprojekt. Bringe deine Frau zur vollen Entfaltung. Hilf ihr aufzublühen. Entdecke Schönheit an ihr, körperlich, seelisch, charakterlich und dann freu dich dran. Preise das. Wenn du es nicht laut machen willst, dann preise es vor ihr oder vor Gott und freu dich daran. Und freu dich vor allen Dingen daran an ihrer zunehmenden Heiligung, dass sie gottähnlicher wird, charakterlich. Oder man kann es auch anders sagen, Schönheitprojekt klingt vielleicht auch blöd. Vielleicht klingt es besser. Deine Frau ist dein von Gott, dein von Gott gegebenes Kunstwerk, an dem du mitgestalten darfst. Dass du ausstellen darfst und guckst, wie schön, wie super. Hilf ihr, Jesus immer ähnlicher zu werden. Leite sie immer wieder zu Christus hin. So liebt Jesus die Gemeinde und so sollen wir unsere Frauen lieben. Und nachdem ich jetzt einiges zu den Männern gesagt habe, auch noch kurz was zu den Frauen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern untersteter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Ihr Frauen, ordnet euch eurem Mann unter. Und das heißt so viel wie, lasst euch von ihm lieben, lasst euch von ihm führen, auch verführen, von eurem Mann. Vertraut euch ihm an, gebt ihm euch hin und unterstützt und ehrt euren Mann. Und vor allem darin euch und eure Familie zu Christus hinzuführen. Unterordnung bedeutet nicht, zu allem, was der Mann sagt, Ja und Amen zu sagen. Es bedeutet nicht, der Mann hat immer recht. Überhaupt nicht. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Unterordnung bedeutet nicht, dass man nicht mehr selbstständig handeln, nicht mehr selbstständig arbeiten und nicht mehr selbstständig entscheiden könnte. Überhaupt nicht. Es bedeutet auch nicht, die Frau ist automatisch für die Cars zuständig, Keller, Küche, Kinder oder ich weiß nicht, was da noch zusätzlich gibt. Bedeutet es auch nicht. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, wie wir hier sehen, in einer Liebesbeziehung, dass man gegenseitig sich sozusagen hilft, aber dass man die unterschiedlichen Rollen anerkennt und auch ausfüllt. Vielleicht wird es auch deutlicher, wenn ich nochmal dahin zurückkomme, was das Gegenteil von Unterordnung ist. Es ist nichts anderes als Rebellion. In Teilen oder komplett. Und deswegen sagt Paulus auch hier, Frauen, ordnet euch euren Mann unter in allen Dingen, in allen Bereichen. Weil man kann auch eine teilweise Rebellion im Herzen kultivieren. Gegenüber seinem Mann. Auch gegenüber Gott. Und das ist letztlich nichts anderes als aggressive Auflehnung gegen meine mir zugeordnete Rolle. Weil ich meine, ich habe es besser verdient. Weil ich meine, ich kann es besser. Weil ich meine, was weiß ich. Weil ich auch mal Chef sein will oder was auch immer. Aber Paulus sagt, nein, ordnet euch unter. Nicht mit zähneknirschender Wut und Bitterkeit, sondern von Herzen, als dem Herrn. Ich muss dabei nicht meine Persönlichkeit, auch nicht meine Gaben verleugnen. Es geht nicht um Leitung oder um wer macht was. Der eine kümmert sich um Finanzen, der andere nicht. Also das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht um diese liebevolle Herzenshaltung im Miteinander. Und wahrscheinlich sitzt du jetzt hier und denkst dir, das ist alles schön und gut, das klingt auch echt gut. Und wenn ich so einen Mann hätte, der mich so lieben würde, oder wenn ich so eine Frau hätte, die sich mir endlich mal unterordnen würde und mich ehren würde, dann könnte ich auch meinen Teil dazu tun. Dann wäre das ja super, dann würde ich dir auch zustimmen. Aber du hast keine Ahnung, wie unsere Ehe aussieht. Wo kann ich denn da anfangen? Wer muss denn überhaupt anfangen? Und wie sollen wir da überhaupt anfangen? Und wisst ihr, es ist so manchmal so, die Antworten darauf sind eigentlich recht einfach. Wer soll anfangen? Du. Wo sollst du anfangen? An deinem Herzen. Und wie sollst du anfangen? Indem du Gott und auch dann vielleicht deinen Partner fragst, wie kann ich denn jetzt meine Frau oder meinen Mann lieben oder mich ihm unterordnen? Wie geht das denn? Es ist nicht so kompliziert. Wenn die Herzenshaltung, der Wille da ist, dann finden sich Wege. Aber du kannst nicht bei deinem Ehepartner anfangen, denn diese Zuordnung funktioniert nicht mit Macht und Unterdrückung. Die funktioniert nur mit Liebe und Hingabe. Und deswegen kannst du nur bei dir und deinem Herzen anfangen. Und ich kann nur sagen, geh damit zu Gott und frag ihn, bitte ihn um Kraft, bitte ihn, dass er dein Herz verändert. Und dann, das ist der letzte Punkt, brauchen wir die Kraftquelle für die Liebe. Und das ist wahrscheinlich die Frage, ja, wo soll ich denn die Kraft dafür nehmen? Wenn du wüsstest, wie unser Alltag aussieht, wie soll ich das? Wie soll ich meine Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Wie soll ich mich diesem Despoten unterordnen? Und auch hier ist die Antwort eigentlich nicht so kompliziert. Ich glaube, du kannst deinen Partner nur lieben und dich ihm unterordnen, wenn du zuerst geliebt worden bist und dich Christus unterordnest. Ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter. Wir können von uns aus das nicht machen und wollen und unseren Willen anstrengen, sondern wir müssen als erstes selber so geliebt werden. Wir müssen erfahren haben, dass wir untreu geworden sind, aber dass da einer ist, der uns treu ist. Wir müssen erfahren haben, dass da einer sein Leben aufgegeben hat für mich und alles hergegeben hat und dran geblieben ist und die Initiative ergriffen hat und sie immer wieder ergreift. Und wenn ich ihm, ich sag's jetzt mal, wieder ins Gesicht gespuckt habe, er sich's abwischt liebevoll und wieder ansetzt, mich zu lieben. Wenn wir das erlebt haben und wenn wir das erleben, dann gibt uns das Kraft, auch unseren Ehepartner so zu lieben. Nicht immer perfekt. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir bei Christus wieder von Neuem anfangen. Wir brauchen immer wieder die gegenseitige Vergebung. Aber das ist die Kraftquelle, die wir brauchen. Und letztlich ist es nichts anderes, als dass wir den Heiligen Geist brauchen, der das in uns immer und immer und immer wieder bewirkt. Immer wieder neu. Und zum Schluss, und damit komme ich zum Schluss, es gibt noch ein Versprechen. Und das ist doch cool. Ich weiß nicht, warum Paulus dieses Versprechen in diese Männersektion geschrieben hat, aber vielleicht deswegen, weil uns Männern diese Frage näher liegt. Ich weiß es nicht, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, ihr lieben Frauen. Manchmal fragen wir uns Männer, ja gut, wenn ich so liebe, was habe ich denn davon? Was gibt mir das denn? Was kriege ich denn davon? Komme ich nicht zu kurz? Und diese Frage, die beantwortet Paulus hier in diesem Text interessanterweise. Er sagt nämlich, ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genau, wie Christus es mit der Gemeinde macht. Und so ist es doch auch, oder? Wem tut es denn gut, ständig im Konflikt mit seinem Ehepartner zu sein? Gibt dir das mehr Lebenskraft für den Alltag? Also mir nicht. Wer fühlt sich denn wirklich besser, wenn er untreu ist, wenn er das Abenteuer des Seitensprungs gewagt hat? Ich sage euch, es gibt so viel Chaos, was aus solchen Sachen herauskommt. Das fühlt sich nicht besser an. Wir brauchen sehr viel Energie, um uns das beständig einzureden. Aber es ist nicht so. Wer bekommt denn mehr Lebensenergie und Freude, wenn er seinen Partner ausnutzt oder vielleicht ihn sogar unterdrückt oder sich ständig nur um sich selber dreht? Das ist doch nicht so. Und das sagt Paulus her. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selber. Der liebt quasi seinen eigenen Körper. Und deswegen möchte ich uns ganz, ganz viel Mut machen, dass wir diese Idee Gottes von Ehe wieder ganz neu begreifen. Ich weiß, es bleiben viele Fragen offen. Ich habe nicht alles gesagt. Das geht auch gar nicht. Aber ich hoffe, dass etwas rübergekommen ist von dieser Idee Gottes, dass unsere Ehen das Potenzial haben, Gott wiederzuspiegeln, wie er liebt. Und ich wünsche mir das, dass ich vielleicht eine Kleinigkeit heute umsetze. Meine Frau mehr zu lieben und vielleicht als Frau meinen Mann mich unterzuordnen, in einer guten Art und Weise ihm zu zeigen durch die Unterordnung. Ich ehre ihn und ich liebe ihn. Ich möchte beten.